Seit Anfang letzten Jahres gibt es ja in Mühlhausen oder beziehungsweise bei Mühlhausen eine sogenannte geschlossene Einrichtung für verhaltensauffällige Jugendliche. Bevor wir darüber sprechen, wie Sie als Aktionsbündnis beziehungsweise Sie auch als Vertreter des Aktionsbündnisses zu dieser Einrichtung stehen, vielleicht erstmal, um den Begriff klar zu machen, was heißt eigentlich geschlossene Einrichtung?
Geschlossene Einrichtung heißt eigentlich, dass es man durch bauliche und technische oder auch personelle Voraussetzungen daran gehindert ist, sozusagen rauszugehen, wann immer man möchte. Man ist also in seiner Freiheit eingeschränkt oder seiner Freiheit entzogen, weil und insofern man ja gegen seinen Willen dort verbleiben muss, gegebenenfalls. Und in der Regel sozusagen sind das bauliche Maßnahmen, geschlossene Türen oder geschlossene Einrichtungen, die dann verhindern sollen, dass die Jugendlichen sich entfernen.
Sie haben jetzt gerade auch schon Jugendliche gesagt. Wenn ich den Begriff der geschlossenen Einrichtung höre, dann kommen mir sofort erstmal so Einrichtungen für Erwachsene, also geschlossene psychiatrische Einrichtungen versus zum Beispiel eben offene Einrichtungen, wo Menschen hingehen tagsüber, aber dann nach Hause gehen und ganz normal in ihrem Zuhause wohnen. Jetzt ist das aber, worüber wir ja sprechen wollen, nicht nur eine geschlossene Einrichtung und damit etwas Besonderes, sondern ja auch eine geschlossene Einrichtung für Jugendliche. Wer genau ist denn Zielgruppe dieser Einrichtung? Welche Jugendlichen oder auch vielleicht sogar Kinder kommen denn in eine solche Einrichtung?
Ja, das ist Teil des Problems. Es gibt im Grunde genommen keine eng umschriebene Gruppe von Kindern und Jugendlichen, für die eine solche Einrichtung die notwendige und geeignete Hilfe wäre. Also diese notwendige und geeignete Hilfe, das sind die Begriffe, die im SGB VIII, also Kinder- und Jugendhilfegesetz, also als Voraussetzung sind und als Voraussetzung gelten, um überhaupt sozusagen eine Maßnahme durchzuführen. Und wenn man sich die Kinder und Jugendlichen anschaut, die in solchen geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden, dann unterscheiden die sich im Grunde genommen hinsichtlich ihrer biografischen Situation oder biografischen Belastung eigentlich auch nicht von solchen, die in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Und man kann eigentlich deshalb zu dem Schluss kommen, dass die Einweisung in so eine geschlossene Einrichtung im Grunde immer nur so eine Negativindikation darstellt. Man weiß halt nicht, was man mit dem Kind oder Jugendlichen machen soll, der oder die als schwierig gilt. Und als schwierig gelten Kinder und Jugendliche manchmal schon deshalb, weil die Mitarbeiterinnen der sozialen Dienste nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie keine geeignete Einrichtung finden, die das Kind aufnehmen will oder kann. Also das ist ein Teil des Problems, worüber wir jetzt reden.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also ich bin nicht vom Fach. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine Art andere Maßnahmen gibt, die vorher versucht wurden in der Arbeit mit Kindern, die in irgendeiner Form ja Probleme haben, verhaltensauffällig sind und diese geschlossene Einrichtung das letzte Mittel der Wahl ist. Gibt es nicht irgendwie so eine Art Protokoll, wo dann drin steht, Maßnahme XYZ haben nicht gegriffen und deswegen gibt es die geschlossene Einrichtung oder... Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Prozess ab, dass ein Kind halt sozusagen dahin kommt?
Das eine ist, dass Kinder sich häufig dadurch auszeichnen, dass sie in der Tat so eine Art Maßnahmekarriere bereits hinter sich haben. Das heißt, die weisen eine hohe Anzahl von versuchten Hilfen und dann von Abbrüchen auf. Das ist die eine Variante, aber das ist keine Voraussetzung dafür. Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die kommen gleich sozusagen in so eine Einrichtung. Also von da aus kann man nicht sagen, dass das immer schon sozusagen nur gescheiterte Fälle sind, in Anführungsstrichen, oder solche Fälle, an denen sich alle schon die Zähne ausgebissen haben oder was auch sonst immer so kolportiert wird. Sondern das ist aus den Erkenntnissen, die man so aus empirischen Studien hat, ist eher sozusagen die Frage Versuch und Irrtum. Also die Mitarbeiterinnen der allgemeinen sozialen Dienste in den Jugendämtern, die versuchen sozusagen die Kinder unterzubringen und nehmen dann sozusagen alle Möglichkeiten, die sie kriegen können. Und wenn sie eben Schwierigkeiten haben, nehmen sie auch geschlossene Einrichtungen. Also es gibt da keine Logik. Es gibt zwar, wenn man rückwärts guckt, wenn man sich die Biografien anguckt von Kindern, die in solchen Einrichtungen sind, dann findet man zwar überwiegend solche, die schon viele Maßnahmen durchlaufen haben, aber es ist wieder keine Voraussetzung.
Bevor wir vielleicht nochmal genau zu diesen Abläufen und auch ja den Kindern und Jugendlichen, die dann in solchen Einrichtungen sind, sprechen, würde ich nochmal kurz zu einem anderen Punkt zurückkommen, der mich ein bisschen gewundert hat. In der Berichterstattung jetzt über die Einrichtung in Mühlhausen bzw. bei Mühlhausen hieß es auch immer wieder, dass die erste geschlossene Einrichtung für Kinder und Jugendliche in den neuen Bundesländern ist. In den alten Bundesländern gibt es demnach auch über die letzten Jahrzehnte hinweg immer wieder solche Einrichtungen. Warum ist das denn so, dass es in den neuen Bundesländern quasi erst jetzt, in Anführungsstrichen, Beginn 2020, eine solche Einrichtung gibt?
Es ist nicht die erste und nicht die einzige. Also es gab ja in Brandenburg, es gibt in Brandenburg noch eine Einrichtung mit 4 Plätzen und es gab in Brandenburg ja, das war ja ein Punkt, also dieser großen Skandale der letzten Jahre, die Hasenburgheime, die auch in Brandenburg waren. Also insofern ist Mühlhausen nicht die einzige und nicht die erste. Es ist aber die erste für Thüringen. Und Thüringen hat 30 Jahre lang bewusst auf solche Einrichtungen verzichtet, weil man davon ausging, dass im Grunde genommen solche Hilfen nicht in eine moderne Kinder- und Jugendhilfe passen und dass sie sozusagen auch den Intentionen der Kinder- und Jugendhilfe widersprechen. Also das ist das eine. Das zweite ist, es gibt insgesamt in der Bundesrepublik so circa 26 bis 30 Einrichtungen, die geschlossene Unterbringung praktizieren. Dass man das nicht so ganz genau weiß, ist Teil des Skandals, weil keiner so richtig zählt. Die Landesjugendämter müssten zwar eigentlich wissen, wie viele Plätze geschlossen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen liegen, aber man weiß es nicht so genau. Im Moment ist die Schätzung des Deutschen Jugendinstituts, und wenn wir die mal als Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen nehmen, dann sagen die, es gibt 26 Einrichtungen insgesamt in Deutschland mit 340 Plätzen. Das hört sich auf den ersten Blick nicht so viel an, und ist auch statistisch gesehen ja nicht so eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die das betrifft, bei insgesamt ca. 60.000 Plätze. Aber es ist eben sozusagen ein Dauerstreitthema in der Kinder- und Jugendhilfe, diese geschlossene Unterbringung. Und dass es das sozusagen überhaupt noch gibt, das hängt zusammen mit der Tradition der Kinder- und Jugendhilfe, die ja sozusagen seit ihrem Entstehen im Kaiserreich noch sozusagen in den 20er, 30er Jahren auch immer eine Instanz sozialer Kontrolle war und nicht nur sozusagen eine Hilfe. Das hat sich zwar im Laufe der Zeit, das Selbstverständnis hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber es gibt immer noch nach wie vor also so ein auffälliges Phänomen, dass aus Politik, Justiz, Psychiatrie, teilweise auch aus der Pädagogik selber, immer wieder so ein kleiner Kreis von Kindern und Jugendlichen definiert wird, der angeblich besonders sozusagen behandelt werden muss und der an besonderen Orten untergebracht werden soll, eben in solchen geschlossenen Einrichtungen. Und noch als Letztes, dass es jetzt in den neuen Bundesländern so wenig, vergleichsweise wenig solcher Einrichtungen gibt, das mag sicherlich mit der Geschichte der Werkhöfe zusammenhängen und mit der Geschichte der Heimerziehung in der DDR. Die ja sozusagen als relativ, oder das hat sich ja gezeigt, die Aufarbeitung der Geschichte, dass das also diese Kritik der totalen Institutionen und die Kritik der Heimerziehung der DDR und in der Spitze natürlich Torgau, das hat sicherlich nachgewirkt, dass hier nicht am Anfang gleich solche Einrichtungen wieder aufgemacht worden sind.
Jetzt haben Sie gerade schon ja die Heime in der DDR, diese Jugendwerkshöfe erwähnt, wo ja auch eine Aufarbeitung stattgefunden hat, die sicherlich auch noch nicht abgeschlossen ist, aber auf jeden Fall ja auch schon eine Aufarbeitung im Gange ist, sozusagen, was da passiert ist. Ich musste jetzt gerade ein bisschen aufhorchen, als Sie gesagt haben, eigentlich gibt es gar nicht so eine konkrete Übersicht darüber, wie viele geschlossene Einrichtungen es hier in Deutschland gibt. Das macht mich ein bisschen stutzig, beziehungsweise lässt bei mir so die Alarmglocken läuten, denn es ist ein sensibles Thema. Ein viel diskutiertes Thema, wo es, glaube ich, keine einfachen Antworten gibt. Und wenn man schon gar nicht weiß, wie viele Einrichtungen es genau gibt, beziehungsweise wer da, in welcher Trägerschaft vielleicht ist, wer da genau reinkommt, dann frage ich mich auch, wie da so eine kritische Begleitung des Ganzen stattfinden kann. Ich will nicht sagen Kontrolle, aber eine kritische Begleitung solcher Einrichtungen und solcher Maßnahmen, wie es den Kindern und Jugendlichen geht, die da reingehen, wie sie wieder rauskommen etc. pp. Findet das überhaupt statt dann oder kann das stattfinden?
Das ist nicht ganz einfach, weil solche offiziell zuständig sind die Landesjugendämter. Die ja auch die Betriebserlaubnis erteilen und die sind auch zuständig für die Überwachung der Einhaltung sozusagen der Regeln. Aber schon das Deutsche Jugendinstitut hat 2006 herausgefunden, dass es Einrichtungen gab, die teilweise geschlossen unterbringen, obwohl das nie nirgendwo erfasst waren. Und es gibt sozusagen einen Graubereich, wo auch Einrichtungen, die offiziell nicht geschlossen sind, teilweise mit Time-out-Räumen arbeiten, mit zeitweiligem Einschluss arbeiten und so weiter. Und deswegen kann man das nie so ganz genau, weiß das keiner so ganz genau, wie viele Plätze denn tatsächlich da immer genutzt werden. Das ist so die eine Seite. Die zweite Seite ist, dadurch, dass solche Einrichtungen überregional operieren, ist auch kein Jugendamt so, kein örtliches Jugendamt so richtig zuständig für die Aufsicht. Und auch die Elternarbeit und die Elternkontakte sind eingeschränkt durch diese, allein schon dadurch, dass die häufig weit entfernt sozusagen untergebracht sind, die Kinder.
Nun spreche ich mit Ihnen, weil Sie ja auch vom Aktionsbündnis eben gegen geschlossene Einrichtungen sind. Das Aktionsbündnis ist ja anscheinend ein Zusammenschluss, der ja auch schon über Jahre hinweg gegen geschlossene Einrichtungen ist und diesen Prozess irgendwie so ein bisschen kritisch begleitet. Wer genau findet sich denn in dem Aktionsbündnis zusammen? Was sind das so für Menschen und wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeiten Sie als Aktionsbündnis? Wie organisieren Sie sich?
Man muss unterscheiden. Es gibt ja so ein bundesweites Aktionsbündnis, das im Wesentlichen so ein lockeres Netzwerk ist von Initiativen, die in einzelnen Bundesländern sich wiederum organisieren. Und das Thüringer Netzwerk konkret ist entstanden, als wir davon gehört haben, dass diese Einrichtung in Mühlhausen eingerichtet werden soll. Da haben wir versucht, sozusagen noch zu intervenieren und das zu verhindern und dort sozusagen eher ein anderes Konzept befürwortet. Und wenn ich sage wir, jetzt das Thüringer Aktionsbündnis, das sind ein paar Institutionen, das ist die Ernst-Abbe-Hochschule Jena, das ist der Kinderschutzbund Landesverband Thüringen, das ist die Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau, das ist die Fachhochschule Erfurt, das ist die Uni Erfurt, Fachgebiet Sozialpädagogik, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate an Hochschulen für soziale Arbeit, die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen und dann noch so ein paar Einzelleute. Wir haben uns sozusagen das Ziel gesetzt, also nicht nur diese geschlossene Unterbringung zu verhindern, sondern insgesamt die Kinder- und Jugendhilfe also voranzubringen. Auch speziell in Thüringen. Und wir setzen uns dafür ein, dass Thüringen sozusagen wieder auf diese Linie, die sie vorher gefahren hat, zurückgeht, nämlich auf geschlossene Unterbringung zu verzichten und stattdessen die anderen Hilfen zu qualifizieren. So kann man das vielleicht sagen. Und ansonsten operieren wir im Wesentlichen über Internet und über, es gibt eine gute Homepage, www.geschlossene-unterbringung.de, die man Interessierten empfehlen kann. Und dort findet man auch eine ganze Reihe von weiteren Informationen.
Jetzt wollen wir ganz konkret über die Einrichtung in Pfaffenrode bei Mühlhausen sprechen. Vielleicht können Sie mir und auch den Hörerinnen und Hörern erstmal erklären, wie denn, insofern Sie da Auskunft geben können, wie ich mir den Alltag vielleicht einfach vorstellen muss in dieser Einrichtung, was da eigentlich genau passiert, wie viele Kinder und Jugendliche da so sind, warum das jetzt auch in Pfaffenrode genau ist und so weiter und so fort.
Also das, was in Pfaffenrode ist, ist relativ einfach zu erklären, weil der Träger aus der Psychiatrie selber kommt. Das ökumenische Heinig-Klinikum tritt als Träger dieser Einrichtung auf. Und die haben sozusagen auf ihrem Gelände dort eine Einrichtung errichtet und haben dann seit Juni 2020, glaube ich, also die Betriebserlaubnis oder seit Mai und sind seitdem also dort tätig. Wie das intern abläuft, so ganz genau, dringt das natürlich nicht an die Öffentlichkeit. Es gibt ein Konzept, was vom Landesjugendhilfeausschuss bestätigt worden ist oder zumindest abgenickt worden ist. Und das operiert mit dem, so wie man weiß, operiert das mit den üblichen Geschichten. Klar strukturierter Tagesablauf, Stufenpläne, Tokensysteme, also Belohnung, Bestrafung und eben unter Geschlossenheit. Aber ansonsten, da müsste man vielleicht nochmal also sich an das Jugendamt wenden, also oder an den Träger selber, was den internen Ablauf betrifft.
Es wurde ja auch in der Vergangenheit hin und wieder in der regionalen Presse darüber berichtet. Ich habe aus einem TA-Artikel, ein Zitat, das ist aus dem Mai diesen Jahres. Derzeit leben 14 Heranwachsende von 12 bis 17 Jahren hier und sie werden von 22 PädagogInnen und PsychotherapeutInnen betreut. Ein enger Betreuungsschlüssel in einem Raum, den die einen geschützt nennen, den anderen aber eben auch abgesperrt, je nach Sichtweise. Ohne da jetzt hier vorwegzugreifen, Sie und das Aktionsbündnis würden das wahrscheinlich als abgesperrt bezeichnen. Aber wenn man das jetzt erstmal so hört, 14 Jugendliche, 22 PädagogInnen und PsychotherapeutInnen, dann klingt es ja nach jetzt erstmal gar nicht so nach weggesperrt und so diesen Horrorvorstellungen, die man vielleicht im Kopf hat, wenn man an Heimeinrichtungen, Wegsperren von auffälligen Jugendlichen etc. pp. Denkt. Aber Welche fachlichen Argumente eben aus sozial- und erziehungswissenschaftlicher Perspektive sprechen denn gegen solche geschlossenen Unterbringungen?
Ja, man darf sich da von dem äußeren Eindruck, also von dem Bau, also nicht täuschen lassen. Also die interne Geschlossenheit ist im Grunde genommen also nach wie vor der Gefängnislogik abgelauscht. Auch in einem Gefängnis, also hat man zunächst keinen Ausgang, und wenn man sich bewährt, dann wird stufenweise sozusagen Ausgang gewährt. Diese gleichen Prinzipien gibt es hier auch sozusagen im Umgang mit Jugendlichen, die aber ja nicht verurteilt sind in irgendeiner Weise, sondern die sind aus pädagogischen Gründen dort untergebracht. Und da setzt dann die Kritik ein, und man sagt im Grunde genommen, oder es ist im Grunde genommen Gemeingut unter Pädagogen, dass es darum geht sozusagen, wenn man eigenverantwortliche Personen sozusagen als Ziel von Erziehung ansieht, dass man das nicht unter Zwang und unter äußerem Druck und Anpassung sozusagen erreichen kann, sondern nur durch innere Überzeugung. So, und dagegen sozusagen stehen die Strukturen einer solchen Einrichtung, wo der Tagesablauf minutiös geregelt ist, wo sozusagen alles unter Beobachtung steht, wo alles bewertet wird den ganzen Tag und wo alles sozusagen alle Lebensäußerungen sozusagen pädagogisch auf diesen Erziehungszweck hin interpretiert werden und die Kinder und Jugendlichen, obwohl sie beteiligt sind, als Subjekte eigentlich nicht vorkommen. Also das ist so die Hauptkritik, die man an solchen Einrichtungen äußern kann. Also neben diesem ganzen neben solchen verhaltenstheoretischen Grundlagen wie diese Stufenpläne, Belohnung und Bestrafungssystem, das ist ja keine zeitgemäße Pädagogik. Und außerdem stehen natürlich solchen Einrichtungen, also unserer Meinung nach jedenfalls, die Kinderrechte entgegen. Also wenn man sich die UN-Kinderrechtskonvention anguckt oder wenn man sich auch den BGB anguckt und die Idee dort einer gewaltfreien Erziehung, dann erfüllen solche Einrichtungen diese Paragraphen oder diese Legitimation nicht, unserer Meinung nach. Und deswegen sind wir also auch dagegen. Und was nochmal die Zahl der Personen angeht. Ja, also die Personalausstattung ist natürlich gut, aber unsere Einschätzung, oder nicht nur unsere, sondern wenn man dieses Geld, das man dort ausgibt und diese Personalausstattung auch anderen Einrichtungen also gäbe, dann bräuchte man solche Einrichtungen garantiert nicht.
Sie haben jetzt gerade schon ganz viele Aspekte aufgemacht. Zum einen so, welche Alternativen Sie vielleicht da auch so sehen. Dann auch die rechtlichen Dimensionen. Ich würde noch mal kurz an dieser fachlichen Perspektive dranbleiben. Viel geht es ja auch immer eher in dem Arbeitsbereich ja auch so um Strukturen und Vertrauen und Ähnliches. Und auch in dem Artikel, den ich eben schon zitiert habe, heißt es, dass halt eben diese festen Strukturen, die durch die geschlossene Unterbringung und durch den strukturierten Ablauf da gegeben werden, die würden Halt geben und die Beziehung erst ermöglichen, um dann halt eben so eine Erziehungsarbeit zu gewährleisten. Da stellt sich mir dann auch die Frage, ob denn überhaupt Vertrauen und Beziehungsarbeit unter, ja, wie Sie es ja auch sagen, Zwang in einer geschlossenen Einrichtung überhaupt möglich ist.
Also im Regelfall wohl nicht. Im Ausnahmefall macht das passieren, wenn man auch unter solchen Bedingungen also gute Beziehungen zu einem Betreuer entwickeln kann. Aber man kann das, glaube ich, nicht als Regelfall voraussetzen. Und die ganzen empirischen Erkenntnisse, die wir aus solchen Einrichtungen haben, zeigen das auch. Also es gibt Ausnahmefälle, wo sowas passiert, aber der Regelfall ist es nicht. Und auch andere Autoren, die jetzt nicht nur kritisch sind gegenüber solchen Einrichtungen, kommen dann so zu Schlüssen wie, ja, im besten Fall hat es nicht geschadet, also die geschlossene Unterbringung, aber in 10 von 12 Fällen oder sowas bringt es nichts. Ne? Und man erreicht dort die Ziele, die man sich selber gesetzt hat, nicht. Ich glaube, das gehört zu den Selbsttäuschungen, die man so machen muss, wenn man in so einer Einrichtung arbeitet. Also diese Behauptung, dass auch sozusagen erst diese Rahmenbedingungen die Voraussetzungen dafür bilden, dass man überhaupt Beziehungen entwickeln kann, da lügt man sich, glaube ich, in die Tasche.
Sie haben auch von problematischen Situationen und nicht problematischen Jugendlichen gesprochen. Ich frage mich auch gerade, inwiefern denn überhaupt in so einer Arbeit, in so einer Maßnahme wie einer geschlossenen Einrichtung denn dann auch überhaupt eben Platz ist, um zum Beispiel mit den Eltern zu arbeiten, um zu schauen, okay, welche anderen Sachen, die so ein Leben eines Jugendlichen beeinflussen, werden denn berücksichtigt in solchen Maßnahmen oder finden überhaupt Platz in solchen Maßnahmen, wenn ja Jugendliche herausgenommen werden aus ihrem Alltag und isoliert werden?
Ja, das ist schwierig. Also je weiter solche Institutionen von dem normalen Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen und deren Familien entfernt ist, desto schwieriger wird das alles. Also obwohl im Gesetz steht, also dass das erste Ziel einer Fremdunterbringung immer wieder die Rückkehr sozusagen in die häuslichen Verhältnisse, in die Familie also angestrebt werden soll und dass mit der Familie gearbeitet werden soll, damit das möglich wird, ist das natürlich in solchen Konstellationen immer schwierig. Aber auch in Konstellationen, wenn Kinder überregional untergebracht werden. Also wenn zum Beispiel Kinder aus Thüringen nach Bayern geschickt werden oder sonst irgendwas oder nach Norddeutschland, nach Mecklenburg oder sonst wohin, dann ist das natürlich auch immer schwierig. Deswegen plädieren wir für eine qualitativ anders aufgestellte Jugendhilfe, die primär sozusagen regional orientiert ist. Also wir würden zum Beispiel die Fantasie oder wir schlagen zum Beispiel vor, dass so ein Jugendamt wie, nehmen wir mal Erfurt, dass die alle notwendigen Hilfen in und um Erfurt zur Verfügung haben, die sie brauchen. Und dass man die gegebenenfalls schaffen muss. Und das ist eigentlich auch die Philosophie und die Intention, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz enthalten ist. Aber das ist aus verschiedenen Gründen häufig nicht realisiert.
Sie haben eben auch schon die UN-Kinderrechtskonvention angesprochen, die ja Ihrer Meinung nach dann auch konträr zu solchen geschlossenen Unterbringungen stehen. Inwiefern haben denn überhaupt die Kinder oder die Jugendlichen, teilweise sind sie ja auch auf jeden Fall über 14, welche Mitsprachemöglichkeit haben die überhaupt oder auch die Eltern, wenn es darum geht, dass Kinder und Jugendliche in solche Einrichtungen gebracht werden? Wer entscheidet darüber dann sozusagen und wer darf mitentscheiden und wer nicht?
Ja, entscheiden tun das immer die Personen sorgeberechtigt. Die Personen sorgeberechtigte, das können Eltern sein oder Vormünder, in Absprache mit den jeweils örtlichen Jugendämtern beantragen sozusagen eine geschlossene Unterbringung in einer solchen Einrichtung, die dann vom Familiengericht genehmigt oder eben nicht genehmigt wird. Und dieses familiengerechtliche Genehmigungsvorbehalt, wie das so im Juristendeutsch heißt, der soll sozusagen die Interessen der Kinder und Jugendlichen dabei also berücksichtigen, dass sie nicht einfach sozusagen da eingesperrt werden, weil natürlich Freiheitseinschränkung also eine Grundrechtseinschränkung ist, die auch für Kinder und Jugendliche gilt, die ja Grundrechtsträger sind, auch von Anfang an. Und die Kinder und Jugendlichen sollen auch vor dem Familiengericht angehört werden. Und sie können auch sozusagen einen Verfahrensbeistand herbeiziehen. Also wenn man das alles weiß und wenn man auch sozusagen um diese rechtliche Dimension weiß, dann denke ich, könnte man eigentlich kaum noch geschlossen unterbringen. So jedenfalls einige Juristen legen die Messlatte da wirklich so hoch. Ich kann das nur so wiedergeben. Ich bin selber kein Jurist. Aber eigentlich sozusagen ist das ein Grau, auch das als ein Graufeld. Also die Frage, ob überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen geschlossene Unterbringung zulassen oder nicht. Darüber streiten sozusagen die Juristen auch noch.
Ich würde vielleicht noch mal kurz von der Einrichtung hier in Thüringen zurückkommen, so ein bisschen allgemeiner, weil was ich mich so auch frage, bei der Kritik, die Sie natürlich geäußert haben, wenn es darum geht, eigentlich müssen ja die betroffenen Kinder und Jugendliche als Subjekte mit einbezogen werden. Das kann nur auf Freiwilligkeit berufen und so weiter und so fort. Dann frage ich natürlich mich auch so ein bisschen, ja, wie erfolgsversprechend ist so etwas, beziehungsweise wie geht es dann mit den Kindern und Jugendlichen weiter, wenn sie ja, wie Sie es ja auch schon sagen, so eine gewisse Biografie hinter sich haben mit bestimmten ja, pädagogischen Maßnahmen. Gibt es da denn irgendwelche Erkenntnisse, was geschehen muss, damit sie dann quasi, wenn sie aus so einer Einrichtung auch wieder rauskommen, ein in Anführungsstrichen weitgehend normales Leben dann führen können?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, die Sie stellen. Aber am Anfang ist das A und O eine vernünftige Hilfeplanung. Das ganz am Anfang, also sozusagen eines Hilfeprozesses, wenn Hilfebedarf signalisiert wird, steht ja im Grunde genommen also diese Hilfeplanung. Und häufig ist diese Hilfeplanung fehlerhaft oder findet die nicht in ausreichendem Maße statt oder die Interessen der Betroffenen werden nicht genügend berücksichtigt. Oder aber die Leistungsfähigkeit der Jugendhilfeangebote, die vor Ort erreichbar ist, ist zu gering. Also das sind so die ganz am Anfang die Stellschrauben oder die Weichenstellungen, wo viel sozusagen schief laufen kann. Und wenn dann sozusagen erstmal irgendwas gemacht wird, ohne dass davon alle überzeugt sind, dass das die richtige Hilfe ist und die passende Hilfe ist, dann läuft das auch meistens schief. Und je mehr sozusagen sich die institutionelle, behördliche Macht in Jugendämtern, die ja Jugendämter durchaus verkörpern, gegenüber Eltern und Kindern durchsetzt, ne, desto weniger sozusagen, dass dann diese Hilfe auch angenommen wird, akzeptabel ist auf Seiten der Betroffenen, desto eher geht das schief. Und dann kann sich so eine Spirale in Gang setzen, die dann sozusagen immer zwischen Maßnahme und Zuhause pendelt und Maßnahme und eine verschärfte Maßnahme und so weiter und so fort. Also dann schaukelt sich das unter Umständen hoch zu solchen missglückten Hilfeverläufen. Also am Anfang, die Hilfeplanung muss verbessert werden, die Anzahl der Betreuten in den Jugendämtern müsste verringert werden, dass Sozialarbeiter dort nicht mehr für so viele Fälle zuständig sind. Die örtliche Jugendhilfelandschaft müsste verbessert werden, die müsste qualifiziert werden, dass sie auch in schwierigen Situationen, ich rede von schwierigen Situationen, nicht Personen, dass sie in solchen Situationen aushaltender agieren kann. Das sind solche Punkte, die sind eigentlich relativ eindeutig sozusagen empirisch auch gesichert. Nur die Umsetzung ist nicht immer so ganz einfach.
Jetzt sind Sie und auch das Aktionsbündnis ja in der Vergangenheit immer wieder an die Öffentlichkeit mit Ihrer Kritik getreten. Also durch sowohl Artikel in Fachzeitschriften, aber auch hier ganz konkret mit Blick auf die Einrichtung Pfaffenrode gab es zuletzt in Jena wie so eine Art Stand in der Stadt, wo ja auch Sie mit Ihrer Kritik an die Öffentlichkeit, wie gesagt, treten. Inwiefern stehen Sie denn in Kontakt mit der Betreiberin bzw. den Trägerin? Verein, nicht dem Trägerverein, sondern dem Träger dieser Einrichtung und aber vielleicht auch dem pädagogischen Personal der Leitung der Einrichtung in Pfaffenrode. Und wie wird da auch Ihre Kritik aufgenommen?
Ja, man kennt sich in Thüringen. Thüringen ist nicht so groß und man kennt sich grob. Und die Leitung ist natürlich bekannt und wir kennen die Leitung und die Leitung kennt uns. Und wir kennen den Trägervertreter. Ansonsten mit dem pädagogischen Personal haben wir direkt keinen Kontakt. Trägerbetreiber oder die Vertreter des Trägers sehen das natürlich anders als wir und finden unsere Kritik überzogen, sozusagen, weil die ja die besten Absichten haben, die wir ihnen auch gar nicht absprechen, dass sie gute Absichten haben. Nur die guten Absichten führen nicht immer zum Sinn, nicht immer zielführend. Und vor allen Dingen, es gibt auch noch ein strukturelles Problem, so was wir noch nicht angesprochen haben. Wenn man solche Einrichtungen hat, dann werden sie auch belegt. Und auch von anderen Bundesländern. Also so in Thüringen, das ist ja auch so ein bisschen so ein, hatten wir ja auch gesagt, diese Sogwirkung, die solche Einrichtungen entfalten. Ne? Seit der Gründung waren ungefähr 50% der Kinder und Jugendlichen, die dort waren, nicht aus Thüringen. Also so, es gibt eigentlich dann gar nicht so einen großen Bedarf. Und für 7 Kinder aus Thüringen so eine Einrichtung da zu betreiben, ist abstrus im Grunde genommen. Ne? Die könnte man auch anders betreuen. Und ja, ansonsten sind wir mit den lokalen Politikern im Gespräch, also mit Vertretern der Regierungsmehrheit und versuchen dort sozusagen ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man vielleicht doch wieder von dieser Einrichtung abrückt und dass man die wieder schließt oder zumindest, oder schließt, es wird schwierig werden, aber die zumindest umwidmet also so, und wieder öffnet. Also das sind so die konkreten Schritte. Wir haben da auch Vorschläge gemacht, obwohl das gar nicht unsere Aufgabe eigentlich ist, als Bündnis, was die Einrichtung kritisiert, also was man in Thüringen machen könnte zum Beispiel. Man könnte so eine Clearingstelle machen für die wenigen Fälle, die es gibt, die als schwer vermittelbar gelten, wo dann die Jugendämter sozusagen Unterstützung bekommen könnten durch Dritte. Man könnte von Anfang an um den Kinderschutz und die Rechte der Kinder also stärker zu berücksichtigen, von vornherein vorsehen, dass die Ombudsstelle in Thüringen von vornherein einbezogen werden müsste. Und man könnte sich auch vorstellen, dass diese Einrichtung in Pfaffenrode, dass die, wenn die wieder geöffnet ist, irgendwie ein besonderes Kompetenzzentrum zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie würde oder sowas. Ne? Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch immer noch. Also aber das ist nicht primär unsere Frage. Unsere Frage geht oder unser Interesse und unsere Aktivitäten gehen in erster Linie ja darauf hin, also die Fragwürdigkeit dieser Einrichtung in den Vordergrund zu stellen.